Aufgepasst, True Crime Fans. Am 8. Juni 2024 bringen Zeno, Shaggy und Lisa ein exklusiv für diesen Abend gestaltetes Sommer-Special ihres True Crime Podcasts Mörderische Heimat auf die Bühne. In der einzigartigen Open-Air-Atmosphäre des Museumshofes Fulda werden dabei zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen vorgestellt. Zwei Fälle aus fernen Ländern, in denen einige von uns vielleicht auch schon ihren Urlaub verbrachten. Denn nicht nur in Petersberg und Poppenhausen geschehen Verbrechen. Auch in Portugal, Phuket oder Polynesien. Dazu gibt es wie immer spannende Einblicke hinter die Kulissen des Erfolgspodcasts Made in Fulda. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com.
Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprodel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Auch heute haben wir wieder einen echten Fall ausgesucht, der mit einem Verbrechen aus dem Raum Fulda, Osthessen und der Rhön zu tun hat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und wir sind mittendrin in Staffel 3. Und mittendrin, statt nur dabei, ist auch der Mann, der mir gegenüber sitzt. Hallo Zeno. Magst du dich mich heute mal selber vorstellen?
Ja, das ist doch mal schön, das kann ich machen. Also mein Name ist Zeno Diegelmann, ich bin Schriftsteller diverser Kriminalromane, unter anderem einer Reihe von Rhön-Krimis, die ich natürlich auch unseren Hörern und Hörerinnen gerne ans Herz lege. Aber deswegen sind wir heute nicht hier. Wir sind hier, weil wir für den Podcast wieder einen besonderen Fall ausgegraben haben, über den wir heute sprechen wollen.
Es ist ein etwas anders gelagerter Fall als die meisten anderen Fälle, die wir hier besprechen. Großes Detektividol von mir würde sagen, ein spezial gelagerter Sonderfall. Da wir heute nicht nur wieder ganz tief in die Geschichte eintauchen, sondern weil es auch um die historische Einordnung von Justiz geht. Es gab nämlich auch eine Zeit, in der man nicht so darauf versessen war, alle Straftaten zu verfolgen und zu verurteilen.
Ja, man war müde und wollte endlich einen Schlussstrich haben.
Ganz genau. Es geht um die Taten während des Nazi-Regimes in Deutschland. Und dazu blicken wir in die furchtbaren Zustände eines KZ-Lagers und was dort in dem Krankenlager passierte.
Und was das mit unserem heutigen Fall zu tun hat, das erfahren wir jetzt.
In den 50er Jahren gerät in Fulda ein Mann wegen Bigamie in das Blickfeld von Ermittlungen. Er soll neben seiner aktuellen Ehe bereits mit einer anderen Frau verheiratet sein. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkt die Polizei jedoch, wer ihnen da tatsächlich ins Netz gegangen ist. Der Verdächtige ist ein Kriegsverbrecher, der mehr als 200 Menschen umgebracht haben soll.
Ja, wie du schon richtig sagtest, Shaggy, heute tauchen wir tief in die Geschichte ein. In die Geschichte grausamer Taten, in die Geschichte eines grausamen Ortes und in die Geschichte eines grausamen Mannes, der völlig willkürlich und unmenschlich handelte und dabei zum Massenmörder wurde.
Ja, allein die Zahl von 200 Opfern ist schon schockierend, wobei wir später hören werden, dass selbst diese Zahl nicht sicher ist und wahrscheinlich höher ausfallen dürfte. Es stellt sich für mich die Frage, ja, wo fängt man am besten an?
Ich würde sagen, wir beginnen dort, wo sich die grausamen Taten zugetragen haben. Und dann nimm uns doch mal mit an diesen Ort, an dem sich das abgespielt hat.
Okay, wir befinden uns in einem beschaulichen kleinen Ort in Österreich, genauer gesagt in dem Ort Melk.
Das wird den wenigsten Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich was sagen. Wo liegt Melk denn in Österreich?
Melk liegt circa 30 Kilometer östlich von Linz. Und wir befinden uns in den 40er Jahren. Die Nazis unterhalten hier in Melk nämlich zwischen April 1944 und April 1945 ein Außenlager des bekannteren KZ Mauthausen.
Mauthausen war also das große Hauptlager und daneben gab es angegliederte Außenlager.
Ja, also man muss sich Mauthausen eher als ein Lagersystem vorstellen. Das KZ Mauthausen war nicht nur an einem Ort in Österreich. Das Lagersystem Mauthausen umfasste neben dem Stammlager in Mauthausen eben insgesamt fast 50 KZ-Außenlager in nahezu allen Bundesländern Österreichs.
Krass. Ja. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich eher Auschwitz, Dachau oder Buchenwald. Mhm. Daher vielleicht noch ein Wort zum KZ Mauthausen, um das etwas besser einordnen zu können. Von den insgesamt ca. 190.000 Gefangenen inklusive der Außenlager Mauthausens sind am Ende des Zweiten Weltkriegs 90.000 Menschen zu Tode gekommen. Und die Überlebenden sind auch fast alle dem Tode nah.
Tja, so ist es. Ja. Als die Amerikaner zum Ende des Krieges in die Lager kommen, bietet sich ihnen der Anblick des Grauens. Halbtote Menschen und Berge von Leichen finden sie vor.
Ich habe mal in einer Doku gesehen, dass ein Großteil der KZ-Häftlinge sogar noch nach der Befreiung gestorben ist, da sie dann auf einmal zu viel auf einmal getrunken oder gegessen haben und dass ihre Körper nach all den Monaten und Jahren voller Hunger und Schwäche überhaupt nicht verarbeiten konnten. Kennst du das? Also furchtbar, oder? Stell dir mal vor, da denkst du, du hast die Hölle überlebt und dann stirbst du doch noch, nachdem du befreit wirst, weil du zu schnell zu viel isst oder trinkst.
Das wusste ich gar nicht.
Nee. Das ist Wahnsinn, oder? Nee. Wir schauen uns aber heute mal explizit eines der Außenlager genauer an, nämlich eben das besagte Außenlager Melk. Wie groß ist das denn?
Das Lager Melk war für maximal 7.000 Häftlinge ausgelegt. Aber bis Januar 1945 stieg die Zahl der Häftlinge auf über 10.000. Mhm. Das ist insofern interessant, als das ganze Melk heute gerade mal 5.000 Einwohner hat.
Das war also vorher eher ein beschauliches Dorf damals.
Ne? Naja, es gab schon vorher eine Kaserne vor Ort, die sogenannte Birago-Kaserne. Die war 1913 gebaut worden, aber natürlich baute man den Trakt für die jetzigen Nazi-Bedürfnisse noch weiter aus. Oder zeig mir es anders, vielmehr mussten die ersten KZ-Häftlinge ihre eigenen Holzbaracken bauen. Mhm. Übrigens ist der Eingang zur Kaserne heute auch noch vorhanden.
Ja, da haben wir übrigens auch wieder ein paar Bilder von. Genau. Die wir auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen hochladen werden. Auch ein paar Luftaufnahmen des Lagers sind dabei und Zeichnungen, wie das Lager gesichert war. Mhm. Warst du schon mal in einem KZ?
Ja, in Buchenwald zum Beispiel. Ja. Also damals in der Schulzeit waren wir mal mit einem Ausflug dort irgendwie. Ausflug, das war schon echt keine schöne Erfahrung. Aber vor ein paar Jahren war ich nochmal dort an so einem richtig kalten, nebligen Tag. Und man konnte auch nur wirklich 2-3 Meter weit sehen. Und die beklemmende Atmosphäre dort, das hat mich echt mitgenommen. Also das ist
wie so ein eigener Dokufilm, aus dem man nicht rauskommt.
Ich kann das gar nicht beschreiben, das Gefühl. Mhm. Das war echt kein schönes Gefühl.
Ich habe mal vor 3-4 Jahren einen kleinen Trip nach Polen gemacht, nach Krakau, was übrigens eine wunderschöne Stadt ist. Mhm. Und von dort ist es nicht weit eben nach Auschwitz. Und ich war auch früh morgens da, weil ich keine Karten reserviert hatte vorher. Und man morgens auch ohne Reservierung rein kann, wenn man Glück hat. Und dann hatte ich das Glück und ich durfte als Erster rein, obwohl es noch gar nicht richtig geöffnet hatte. Und dann bin ich tatsächlich so circa, ich würde mal sagen, eine halbe, dreiviertel Stunde alleine durch dieses Lager in Auschwitz gelaufen. Und das ist definitiv eine der eindrücklichsten Erinnerungen der letzten Jahre. Ja, das glaube ich. Also ich finde auch, dass jede Schulklasse dort mal hin müsste. Ja. Das ist was anderes, dort zu stehen, die Wände anzufassen oder irgendwelche Sachen zu sehen, wirklich mit eigenen Augen, das ist was anderes als nur verwackelte Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf einem Bildschirm irgendwie zu sehen. Deswegen holen wir heute in der Folge auch ein bisschen weiter aus, weil mir das Ganze und ich glaube dir auch sehr, sehr wichtig ist.
Ja, mir ist es auch total wichtig, auf jeden Fall. Vielleicht können wir den HörerInnen noch einen besseren Eindruck vermitteln, indem du uns einen kleinen Text vorliest. Es gibt da die Zeichnung eines Jungen, der den Eingang zum Lager gemalt hat. Das Bild laden wir auch noch hoch. Oder? Und ich fände es schön, wenn du dazu seine kleine Beschreibung vorlesen könntest, als er in Melk ankam. Würdest du das machen?
Ja, das mache ich gerne. Also der damals 14-jährige Junge heißt Michael Kraus und wurde als tschechischer Jude 1945 nach Melk deportiert und erinnert sich an den Tag seiner Ankunft wie folgt. Melk an der Donau ist eine sehr schöne Stadt. Wir stiegen an einem kleineren Bahnhof aus. Die Posten ordneten uns zu Fünferreihen. Und kurz darauf marschierten wir ab. Wir marschierten lange durch die verschneite Stadt, durch die Straßen, die von herrlichen Villen und Gärten gesäumt waren, überall Schriftzüge, deutsche Vereine und Ämter, überall Plakate. Dann ging es steil bergauf. Es wurde schon dunkel, als man uns vor dem Tor abzählte und dann in Hundertergruppen ins Lager führte. Also soweit die Erinnerung des 14-jährigen Michael Kraus. Wir sind nun also im Lager Melk angekommen.
Dann schauen wir uns das doch mal näher an. Also das Lager selbst war stark gesichert. Es war mit Starkstrom geladenem Stacheldraht umgeben und es gab Wachtürme, von wo aus die Wachmänner mit Waffengebrauch potenzielle Flüchtlinge an der Flucht hielten. Allerdings waren die Häftlinge durch die brutale Arbeit dort in den Steinbrüchen auch so geschwächt, dass sie eh noch kaum Kraft zum Fliehen hatten.
Ja, Steinbrüche, Stollen und es sterben sehr viele Menschen. Ne?
Ja, vor allen Dingen steigt die Zahl sprunghaft ab der zweiten Jahreshälfte 1944 an. Sogar so sehr, dass man ein eigenes Krematorium baut, wo man die Leichen verbrennen kann.
Und für das Sterben ist dazu auch noch ein Mann mitverantwortlich, den wir jetzt kennenlernen. Ja. Gottlieb Muzikant. Was wissen wir über Gottlieb Muzikant?
Ja, also Gottlieb Muzikant wurde am 27.12.1903 in Tschechien geboren und arbeitete vor dem Krieg als Laienbruder im Kloster.
Zur kurzen Aufklärung, was ein Laienbruder ist. Das ist ein katholischer Ordensmann, der zwar auch ein Gelübde abgelegt hat, aber nicht zum Priester geweiht wurde. Im Fall von Gottlieb Muzikant ist es so, dass er zusammen mit den anderen Ordensbrüdern sogar im Kloster lebte, aber keine kirchlichen Messen abhielt oder
genau,
so.
Genau, kann man so unterscheiden. Richtig. Mhm. Als Laienbruder fielen ihm lediglich Tätigkeiten wie Hausarbeit, Arbeiten auf dem Feld oder im Stall zu. Mhm. Wenn man so will, ist er kein richtiger Mönch, aber wie du schon sagtest, hat er das Gelübde abgelegt, was zum Beispiel den Gehorsam beinhaltet.
Okay. Die Gelübde der ehelosen Keuschheit, was die meisten kennen, das hat er nicht abgelegt. Aber, und er ist ja verheiratet.
Genau.
Ne? Genau. Und das sollten wir uns merken, dass er verheiratet
ist. Muzikant ist verheiratet und hat zwei Kinder. Aber erstmal weiter im Text. Mhm. Gottlieb Muzikant bleibt, wie gesagt, nicht ewig Laienbruder. Der Krieg bricht aus und er wird erst Sanitäter in Steyr-Munichholz und wechselt dann ab August 1944 eben in das KZ Mauthausen, ebenfalls als Sanitäter. Er wird dort jedoch hauptsächlich im Außenlager Melk eingesetzt. Dort leitet er schließlich sogar das Krankenlager.
Er ist als SS-Sanitäter eingesetzt, verhält sich aber wie ein Arzt, kann man sagen. Obwohl seine ganze medizinische Qualifikation lediglich daraus besteht, dass er so eine Art zweiwöchigen Crashkurs absolviert hat vorher. Das hält ihn aber nicht davon ab, hier mit weißem Kittel, Stethoskop um den Hals durchs Lager zu laufen. Aber in dieser Rolle gefällt er sich eben. Und nun verhält sich der ehemalige Laienbruder alles andere als besonders christlich.
Das stimmt. Bevor wir darauf eingehen, lass mich doch noch sagen, dass er dort nicht alleine wütet. Es gibt zum Beispiel den Lagerführer vom KZ Melk, Julius Ludolf, der die Häftlinge manchmal mitten in der Nacht aus reiner Schikane aus den Stockbetten aufscheucht und sie auf dem Appellplatz dann völlig sinnlose Übungen machen lässt. Es gibt auch noch den Soldaten Karl Fleck, der die Häftlinge wiederholt schwer misshandelt. Im Lager herrscht also allgemein eine furchtbare Brutalität gegenüber den Häftlingen.
Ja, dass man auch anders handeln konnte, wenn man nur wollte, belegt aber ein Beispiel eines Mannes, der ebenfalls im Krankenlager arbeitet, nämlich der ehemalige Lagerarzt Dr. Josef Sora, der kurz nach dem Luftangriff auf Melk im Sommer 1944 als Luftwaffenoffizier nach Melk versetzt wurde. Also viele Häftlinge beschrieben ihn im Gegensatz zu den eben genannten als äußerst human. Zum Beispiel sagt der ehemalige Häftling Klaus Salomon, den wir später nochmals übrigens erleben werden, über Dr. Sora, dass er ein guter, anständiger und hilfsbereiter Arzt und Mensch war. Mhm. Also Klaus Salomon war übrigens selbst Arzt und wurde im Lager unter der Führung der Nazis auch als Arzt eingesetzt. Genau. Aber obwohl er Arzt war und Musikant eben nicht, bestimmte nur dieser, was getan und was gelassen wurde. Ne?
Ja, also dieser Dr. Sora hat ja selbst immer mit tiefem Bedauern feststellen müssen, dass er gegenüber den Lagerbestimmungen und vor allem gegenüber Gottlieb Muzikant nur wenig ausrichten konnte.
Ja, das ist so. Ja. Obwohl Muzikant, wie gesagt, selbst gar kein Arzt war.
Genau.
Hatte er wahnsinnig große Macht im Lager. Und weil Dr. Sora nicht der SS angehörte, soll Muzikant mehrfach zu den in seinen Augen zu gnädig behandelten Häftlingen irgendwann gesagt haben: Also wenn der Dr. Sora mit euch Verbrechergesindel weiter so zusammenhält, dann bringe ich ihn noch selber an den Galgen.
Ja. Also die Sympathien von Dr. Sora und den Häftlingen gingen übrigens so weit, dass er teilweise sogar den Häftlingswiderstand im Lager unterstützte. Es gelang ihm zum Beispiel für die KZ-Häftlinge ein Radiogerät zu beschaffen, Medikamente ins Häftlingsrevier zu schmuggeln und eine Brotrösterei für die Durchfallerkrankung zu initiieren.
Das ist ein Riesending natürlich in so einer Situation.
Er prangerte die Zustände im KZ Melk mehrfach schriftlich bei Vorgesetzten an, aber seine Widersacher waren zu stark. Zu bemängeln gab es genug. Jetzt kommen wir zu den Gräueltaten, die Gottlieb Muzikant eigenhändig durchführt.
Ja. Seine Taten bescherten ihm später in den Medien den Beinamen die Bestie von Melk.
Ja.
Er galt als eine Art Alleinherrscher im Lager. Er war gefürchtet für seine Brutalität und seine Willkür. Er sperrt zum Beispiel einmal 15 verletzte slowakische Gefangene im Winter tagelang nackt, ohne Wundversorgung und ohne Nahrung ein. Zwischendurch schaut er zwar nach ihnen, aber nicht, um sie zu versorgen oder zu behandeln, sondern um auf sie einzuprügeln. Und nach 14 Tagen ist dann auch der letzte von ihnen gestorben.
War das die Geschichte mit dem abgefahrenen Fuß?
Nee, das war ein anderes. Das war so ein junger Russe.
Ah, okay.
Aber die kann ich auch kurz erzählen.
Gerne.
Dem war bei der Arbeit im Steinbruch der Fuß abgefahren worden. Und auch ihn ließ Muzikant so lange ohne Essen und Behandlung einsperren, bis er schließlich tot war. Und er sperrte ihn nicht mal in eine Zelle, sondern in die Leichenkeller zu den Toten, damit er wusste, was auf ihn zukam. Mhm.
Grauenhaft. Grauenhaft. Das ist völliger Irrsinn, welche Perversionen sich Menschen ausdenken können. Ja. Also nicht nur im Lager Melk. Ich weiß, dass der Lagerführer vom KZ in Treblinka seinen Bernardiner auf Geschlechtsteile männlicher Häftlinge abgerichtet hatte. Das musst du dir mal vorstellen. Also.
Das ist, dem Universum und der grausamen Fantasie der Menschen sind keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich so. Also deutsche Ärzte ließen KZ-Häftlinge auch zu Versuchszwecken Meerwasser trinken, bis sie wahnsinnig wurden. Und ich hatte vorhin erzählt, dass ich ja in Auschwitz war. Und ich kann mich noch gut an die Geschichte erinnern, wo ein Sohn auf Befehl seinen eigenen Vater ertränken musste.
Unglaublich. Man sagt ja, dass Menschen in solchen Situationen sich extra solche perversen Methoden ausdenken, damit sie die Taten besser von ihrer normalen Psyche abspalten können. Je skurriler die Tat, desto weniger real wird sie für die Täter selbst oder so. Keine Ahnung.
Ja, das macht zumindest psychologisch gesehen wahrscheinlich Sinn. Ne?
Trotzdem.
Naja, dort in Melk oder war es im Hauptlager Mauthausen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Jedenfalls musste da immer die Lagerkapelle auch mit Geige und Akkordeon das Lied »Komm zurück« spielen, wenn wieder ein Fluchtversuch gescheitert war und der Flüchtling auf dem Appellplatz öffentlich vor den anderen hingerichtet wurde. Stell dir das mal vor.
Wie makaber, oder? Also, da hat man wirklich keine Worte mehr. Und auch eben dieser Gottlieb Muzikant, das ist eben einer dieser Tyrannen.
Ja, er ist der Tyrann sogar, ja, des, genau, Lagers.
Ja.
Denn nicht umsonst nannte man ihn ja die Bestie von Melk. Ja. Ein anderes Mal hatte er wahllos einige ausgemergelte Häftlinge erwürgt, einfach so. Aber vor allen Dingen, und dafür ist er auch sehr bekannt, kümmerte er sich in Anführungszeichen in seiner ganz speziellen Form um die nicht mehr arbeitsfähigen Häftlinge seiner Krankenstation.
Das heißt?
Also er ließ die Häftlinge, die nicht mehr arbeiten konnten, in den Operationssaal bringen und erklärte ihnen, dass er ihnen helfen würde.
Okay.
Und dann nahm er eine Spritze und tötete sie, indem er ihnen Benzin ins Herz spritzte. Also die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen 200 Fällen an, in denen er jemand mit Benzin totgespritzt haben soll. Aber zu den Zahlen kommen wir später, glaube ich, auch nochmal.
Genau, also wenn es dann um den Prozess in Fulda geht, kommen wir nochmal genau darauf zurück. Was hältst du davon, wenn wir an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und unseren heutigen Experten anrufen?
Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir.
Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
Heute sprechen wir mit Wolfgang Ferrerberger. Er ist Mitarbeiter und Referent des Zeithistorischen Zentrums in Melk. Hallo und guten Tag, Herr Ferrerberger.
Guten Tag, danke.
Servus. Wir haben im Podcast gerade die, ja, ich nenne sie mal Tyrannen des Lagers Melk besprochen. Da haben wir Ludolf, Fleck und nicht zuletzt eben Gottlieb Muzikant. Und wie können wir uns unter diesen handelnden Personen einen, Anführungszeichen, normalen Tagesablauf im Lager denn vorstellen? Wodurch tat sich gerade Gottlieb Muzikant so negativ hervor? Er war ja von seinem Rang her nicht der oberste Vorgesetzte des Lagers.
Ja, von Normalität in einem Konzentrationslager zu sprechen, ist, ja, wie Sie wahrscheinlich eh wissen, schwierig. Es war 1944, die deutsche Rüstungsindustrie musste auf Hochtouren laufen. Ja. Nichtsdestotrotz waren viele Gewaltakte, die irrational erscheinen in Anbetracht dessen, dass die Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und der Gottlieb Muzikant war das, was man seriös quasi als wie soll ich sagen, als Exzesstäter bezeichnen würde. Ja. Mhm. Das waren die wenigsten, ja, aber die sind natürlich am bekanntesten, weil ihnen ein gewisser Sadismus inne war. Ja. Und normaler Alltag, man kann so sagen, in Melk waren die Häftlinge einquartiert, um in 6 Kilometer entfernten Roggendorf ein Stollensystem zu errichten, wo unter Tage für die Luftwaffe Kugellager produziert werden sollten. Der Auftraggeber war der größte Rüstungsproduzent der damaligen Ostmark, die Steirer Daimler Buch AG. Ja. Das heißt, es gab gleichzeitig exzessive Gewalt und Willkür und gleichzeitig aber auch eine Produktivität der Häftlinge. Ja. Auch, dass die Häftlinge ja permanent unterernährt waren, ist ja im Widerspruch zu der Produktivität, die gefordert ist. Also wie soll ich sagen, nicht alles ist logisch, was da passiert ist.
Mhm. Also es gab eben auch Arbeiten, die rein der Schikane dienten, dementsprechend.
Das hört man oft, dass mag es gegeben haben. Vor allen Dingen haben sich die Konzentrationslager mit dem Wandel des Krieges, vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo das Deutsche Reich in die Defensive geraten ist, massiv strukturell gewandelt. Ja. Und Melk ist eben nur ein Jahr von 1944 bis 1945 existent gewesen, und dass man da Häftlinge zum Beispiel Gruben ausgraben lässt, die man dann wieder zuschüttet, für das waren keine Ressourcen da. Was man halt erwähnen muss, ist vielleicht, dass er halt diese 20 slowakischen Widerstandskämpfer im Krankenrevier ermordet hat, dass er beschrieben wird als ein Täter, der ständig ruhig war und sehr gewissenhaft und mit einer gewissen Lust die Häftlinge schikaniert, gequält und auch getötet hat. Ja, das hat ihn ausgezeichnet. Oder das, um auf Ihre Frage zurückzukommen, durch das trat er massiv negativ hervor.
Ja. Die Presse hat ja über ihn auch später als die Bestie von Melk berichtet. Wie konnte er, also der ehemalige Ordensmann, solch eine Macht erlangen?
Ja, es hat weniger mit Macht zu tun, sondern mit der Willkür, die auch existiert in so einem Konzentrationslager. Es gibt ein Ordnungssystem, aber auch viel Willkür. Er hatte keine große Machtposition, das muss man ganz einfach sagen. Er war Scharführer, also ist ein niedriger Rang. Er hat aber im Krankenrevier relativ wüten können. Oder auch niedrige Ränge hatten das Kommando über gewisse Arbeitsgruppen, und das reicht schon aus, um zu schikanieren, um zu drangsalieren, um zu töten. Es gibt ja auch das Funktionshäftlingssystem, auch Häftlinge haben diese Machtpositionen über andere Häftlinge. Und ja, Ordensmann, ja, sind wir ehrlich, also in der Kirche passieren oder sind ganz viele schlimme Sachen passiert, viele werden auch aufgedeckt, das ist für mich kein Widerspruch, Ordensmann zu sein.
Ja, das ist leider wahr, ja, das stimmt. Ja.
Da haben Sie leider recht. Wir haben über die grausamen Taten gesprochen, die dort teilweise ausgeübt wurden. Es gibt aber auch ein positives Gegenbeispiel, dass es ja anders laufen konnte. Ebenfalls ein Lagerarzt, Dr. Josef Sora, der sich für verbesserte Bedingungen der Häftlinge einsetzte. Er schrieb unter anderem auch einige Beschwerdebriefe. Warum gab es da nie eine übergeordnete Instanz, die dem Treiben Einhalt geboten hat?
Ja, hier sehen wir diesen Widerspruch, der da herrscht, perfekt. Ja. Also der Dr. Josef Sora war ein Arzt der Luftwaffe, war eigentlich, also er war nicht bei der SS, der Musikant war schon bei der SS, und diese beiden Männer quasi machen mehr oder weniger nebeneinander Dienst, ja, und beides ist möglich. Und was da ein ganz wichtiger Begriff ist in dem Zusammenhang, ist jener der Handlungsspielräume. Ja. Also Täter treffen Entscheidungen. Ja. Auch der Josef Sora ist Teil der Täter Seite, aber er trifft andere Entscheidungen wie der Musikant, und er argumentiert sie auch total logisch. Ja? Mhm. Er braucht mehr Medikamente, er braucht bessere Verpflegung, um die Produktivität zu steigern. Deshalb wird dem auch nicht Einhalt geboten, so wie Sie sagen, ja? Sondern ganz im Gegenteil, man kommt ihm zum Teil auch entgegen. Also man sieht hier schon, dass es viele Möglichkeiten gegeben hat, zu handeln. Ja? Mhm. Und also nicht jeder SS-Mann war ein Mörder oder wurde zum Mörder, sagen wir mal so. Ja. Und das Sora zeigt uns schon auch auf, was möglich war, ohne dass es verboten war. Es war auch eine gewisse Menschlichkeit, wenn man sie quasi im Sinne der Produktivität argumentieren konnte, durchaus möglich. Ja. Und der Sora hat das einfach gemacht. Ja. Und das ist ja eben sehr interessant. Ne? Das heißt, wenn der Musikant später sagt, ne, er hat auf Befehl gehandelt, dann ist das natürlich das immer gleiche Argument des Befehlsnotstands, was in der Regel nicht stimmt. Ne? Also der Sora, also auch der Musikant, treffen viele Entscheidungen und tragen natürlich auch Verantwortung und die wird dann halt immer abgeschoben. Ja. Aber es war auch kein Widerspruch, ja, interessanterweise. Mhm.
Weiß man denn, was aus Dr. Sora nach dem Krieg wurde?
Der Dr. Sora, sehr viel weiß ich nicht. Er ist nach Bad Ischl zurückgekehrt und hat dort bis in die 90er Jahre als Arzt ordiniert. Und ist 2001 eben dort gestorben, kann ich sagen. Ja. Heute ist in Melk ein Platz nach dem Josef Sora benannt.
Ah, okay, okay. Was mich persönlich mal interessiert, das ist ja immer eine Frage, die sich viele stellen, wussten denn die Einheimischen, was dort im Lager vor sich ging?
Ich sag's mal so, in Melk haben damals circa 5000 Menschen gewohnt und im Lager, was quasi unweit des Ortes oder der Stadt errichtet wurde, waren 15.000 Menschen. Also eines kann man da schon mal sagen, das bekommt man mit. Ja? Es ist ja immer, wenn ich da kurz ausholen darf, das Gleiche, dass man eben heute sagt, okay, na, die Leute haben wahrscheinlich nichts gewusst, weil uns das ja jahrzehntelang gesagt wurde, ja? Um sich quasi dieser Verantwortung nicht stehen zu müssen, was gesehen oder gewusst zu haben, zum Beispiel ein Schuldeinbekenntnis oder was auch immer, sagt man halt, na, wir haben ja gar nichts gewusst. Wenn man es auf Melk bezieht, und das kann man auf viele andere Lager auch tun, ich habe schon gesagt, es waren 15.000 Häftlinge im Lager und circa 2/3 der Häftlinge waren abkommandiert zur Arbeit im Stollensystem in Rockendorf. Das heißt, jeden Tag gehen 3 Schichten, eine Frühschicht, eine Mittagsschicht, eine Abendschicht durch diesen Ort durch, Kolonnen von 2.000 bis 3.000 Menschen. Ja. Die gehen durch bis zur Bahnhaltestelle, wo sie dann der Zug abholt und kommen am Abend oder halt nach der Schicht wieder zurück. Die Häftlinge sind entkräftet, die sind zum Teil schwer verletzt, die schleppen zum Teil die Toten mit. Oder es werden auch welche auf der Straße zum Teil ganz selten, aber auch zumindest geprügelt, nicht selten, aber auch erschossen. Also ja, man kann natürlich ganz deutlich sagen, in Melk haben die Leute gewusst im Wesentlichen, dass hier ein unmenschliches Lager existiert, was massenweise Häftlinge tötet. Und abschließend noch, im ganzen ehemaligen Deutschen Reich, also Österreich und Deutschland und so weiter, wussten die Menschen, dass in den Konzentrationslagern andere Menschen ermordet werden.
Ja, wahnsinnig.
Das kann man heute einfach ganz klar sagen.
Absolut, bin ich der gleichen Meinung, ist ein spannendes Thema. Zum Ende hin, wurde denn den anderen Tyrannen im Lager wie Ludolf Fleck ebenfalls der Prozess gemacht? Weiß man etwas darüber, was aus diesen Männern wurde?
Ja, man kann so sagen, dass die wenigsten Männer jemals vor Gericht gestellt wurden, also weniger als ein Drittel. Beim Ludolf war es so, er ist in Landsberg am Lech 1947 zum Tode verurteilt worden. Das Todesurteil ist auch vollstreckt worden. Ja. Mhm. Und zum Beispiel beim Fleck war es so wie bei ganz, ganz vielen anderen auch, dass sie zuerst auch in den Prozessen ein Todesurteil bekommen haben. Dann haben sich ganz viele Leute, die Familie, ehemalige Arbeitskollegen etc. für ihn eingesetzt. Dann wurde das abgeändert auf 20 Jahre Haft. Ja. Und er war schlussendlich 1953, wenn ich das richtig im Kopf habe, wieder frei. Das heißt, aus einer ursprünglichen Todesstrafe und dann lebenslänglich wurden in Summe circa 8 Jahre Haft. Und so war es bei den meisten. In Österreich wurden die meisten nationalsozialistischen Täter, die vielleicht auch lebenslänglich bekommen haben, spätestens 1955 entlassen.
Das ist ja ein Phänomen, das sich wie ein blutroter Faden durch diese ganze Geschichte oftmals zieht. Ne?
Ja. Ja, das wäre ein spannendes Thema zum Weiterreden, aber genauso bräuchte man mehr Zeit.
So ist es, ja. Noch eine abschließende Frage. Wie gedenkt man vor Ort dieser schrecklichen Zeit und den Opfern?
Ja, es hat sich viel, viel getan in Melk, muss man sagen. Zuerst erforscht worden ist das Lager Ende der 90er oder Anfang der 90er Jahre von Bertram Berth, der hat ein Standardwerk geschrieben. In den Folgejahren 94 hat sich der Verein merkwürdig in Melk gegründet und hat die Gedenkarbeit oder hat dann eine Gedenkarbeit angefangen. Seit einigen Jahren gibt es in Melk dann unter dem Dach des Vereines merkwürdig das Zeithistorische Zentrum, gegründet von Dr. Christian Rabel, meinen Kollegen, und der das Standardwerk geschrieben hat zu den Tätern im Matausenkomplex. Und jetzt Sachen, Begleitungen, Workshops, Rundgänge mit Jugendlichen, Erwachsenen. Es findet einmal im Jahr das 12-Stunden-Konzert Wieder vergessen statt. Ja, also 3 Sekunden Musik. Für jeden Häftling ergeben 12 Stunden Musik. Mhm. Und das ist im ganzen Ort an verschiedenen Stationen. Wir machen verschiedene Projekte mit verschiedensten Institutionen. Und auch, man darf ja nicht vergessen, das ehemalige KZ Melk wird ja heute wieder vom Bundesheer genützt. Das ist eine Kaserne, dort sind Grundwehrdiener einquartiert und mit diesen Grundwehrdienern machen wir quasi auch, nennen wir es Holocaust Education. Und
ja, sehr gut. Sie machen, glaube ich, auch ein Jahrestreffen in der Hinterbliebenen, das gibt es noch, ne? Sowas in der Richtung?
Ja, genau, ja. Das habe ich vergessen. Jetzt genau ist wie an anderen Lagerstandorten auch immer tausend die Befreiungsfeier. Ja, genau. Findet alljährlich statt, seit eigentlich 1946 und so auch heuer, letztes Jahr zum ersten Mal digital. Im kleinen Rahmen.
Genau. Super. Also ich kündige mich jetzt schon mal an, wenn das wieder irgendwann möglich ist, komme ich definitiv auch mal vorbei.
Mhm, ja, würde mich freuen. Wir sind sehr freuen, wenn wir Besuch bekommen, auf jeden Fall.
Ja. Machen wir. Ja, machen wir auf jeden Fall. Dann vielen Dank.
Vielleicht gibt es Interesse. Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja. Ich sage auch erstmal recht herzlichen Dank. Das waren sehr, sehr aufschlussreiche Antworten, die wir bekommen haben. Und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit, die finde ich ganz großartig ist. Alles Gute für die Zukunft auch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, super, wunderbar, schönen Tag noch.
Ebenso, danke, ciao.
Nun, der Krieg neigt sich schließlich dem Ende zu, es ist April 1945. Die Rote Armee steht im Osten und die Amerikaner im Westen vor den Toren und man plant für die restlichen Gefangenen eine Art Todesmarsch. Man evakuiert das Lager, allerdings gibt es im Lager viele, die viel zu schwach für diesen Marsch sind und man überlegt, wie man mit ihnen verfahren soll.
Ja, und einer hat natürlich eine Idee, wie man sich schnell und unkonventionell um die Kranken und Schwachen auch wieder hier kümmern könnte. Natürlich unser Gottlieb-Musikant.
Genau. Und wieder berichtet der jüdische Gefangene und Arzt Dr. Salomon davon. Da gibt es eine niedergeschriebene Aussage von ihm. Ich zitiere
mal. Ja, mach mal. Das ist gut.
Wir haben im KZ Melk mit unseren Absetzbewegungen angefangen. Da die Rote Armee ante portas steht. Alles, was Beine hat und noch laufen kann im Revier, muss bis mittags 2 Uhr marschfertig sein. So lautet der Befehl des Lagerführers Ludolf. Wir Ärzte sind ratlos, denn wohin mit all den Kranken und Halbtoten? Aber da kommt stracks des Weges Herr Sanitäter Oberscharführer Muzikant und löst dieses Problem auf die alte nationalsozialistische humane Art und Weise.
Ja, und die kennen wir. Er setzt ihnen die mit Benzin gefüllten Spritzen ins Herz.
Ja.
Oh Gott. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir springen etwas weiter vor. Mhm. Am 15. April wird das Lager Melk jetzt von den Russen befreit. Einige Tage später das Hauptlager in Mauthausen von den Amerikanern. Aber außer den wenigen Überlebenden ist das Lager verlassen. Die Verantwortlichen sind abgehauen. Auch Gottlieb Muzikant ist verschwunden.
Ja, die Verantwortlichen haben sich alle rechtzeitig abgesetzt und werden auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren nicht gefunden. Gottlieb Muzikant ist wie vom Erdboden verschluckt.
Dann lass uns die Zeitmaschine noch ein wenig weiter drehen. Mhm. Wir wissen ja bereits, dass 1960 der Prozess in Fulda stattfindet. Jetzt überlegen wir natürlich, wie kommt es denn dazu? Denn Muzikant ist ja nicht in Fulda geboren und hatte bis jetzt auch mit Fulda überhaupt nichts zu tun gehabt.
Richtig,
wir haben es zu Beginn erwähnt, er ist ja gebürtiger Tscheche.
Genau, also nach dem Krieg schafft er es zunächst einmal, wie so viele, unterzutauchen. Er lebt ganz unbehelligt in Karlsruhe und nicht nur das, er heiratet dort auch eine Frau und lebt mit ihr zusammen.
Aber er ist ja bereits verheiratet. Das haben wir vorhin gehört. Ja. Und das wird dem ehemaligen Laienbruder jetzt zum Verhängnis. Denn
auch seine erste Frau ist mittlerweile mit den 2 Kindern nach Deutschland gezogen. Und zwar nach Fulda.
So, das bekommt Gottlieb Muzikant nun mit. Und er beschließt, dass er doch lieber wieder mit dieser Frau und den Kindern leben will.
Genau. Das ist im Jahr 1954. Da zieht er nach Fulda und lebt wieder mit dieser Frau zusammen. Und jetzt werden die Behörden hellhörig, denn es gibt Gerüchte und einiges in seinen Papieren scheint unklar. Mhm. Man beginnt von Behördenseite aus nachzuforschen.
Aber zunächst geht es ja nicht um seine Nazi-Vergangenheit, sondern um etwas ganz anderes.
Genau, also von den Morden im Lager weiß man noch gar nichts. Man ermittelt gegen ihn wegen Bigamie.
Also auf Deutsch wegen Doppel-Ehe.
Genau,
wegen Doppel-Ehe.
Ja. Wegen Doppel-Ehe, ja. Und bei den Nachforschungen stellt man plötzlich fest, dass sein Name auf einer Liste für Kriegsverbrecher steht. Und jetzt nimmt man ihn fest.
Ja, Wahnsinn, oder? Jetzt wird der ehemalige Klosterbruder und SS-Verbrecher also nur deswegen doch noch geschnappt, weil er wegen Bigamie auffällig geworden ist.
Ganz genau,
so ist es. Das ist Wahnsinn.
Man hätte ihn wahrscheinlich niemals dran gekriegt, wenn er in Karlsruhe geblieben wäre. Ja. Also, aber so nimmt man ihn am 30. April 1959 an seiner Arbeitsstelle in Fulda fest. Also fast auf den Tag genau 14 Jahre, nachdem man das Lager in Melk befreit hat.
14 okay. Jahre. Ja. Kleine Zusammenfassung, bevor wir uns zum Ende noch den Prozess ansehen.
Gerne.
Ja? Ja. Also, Gottlieb Muzikant arbeitet vor dem Krieg im Kloster und wird dann Sanitäter.
Genau.
Er bekommt einen kleinen Crashkurs, kann man sagen, und kommt schließlich ins KZ Mauthausen.
Genau, also ins Außenlager nach Melk.
Ins Außenlager nach Melk. Dort spielt er sich dann als Arzt auf und schikaniert die Häftlinge, die eigentlich zu ihm auf die Krankenstation kommen, um ärztliche Hilfe zu bekommen.
Ja, nicht nur die, er läuft ja auch wahllos durchs Lager und misshandelt alle möglichen Häftlinge.
Ja, stimmt, stimmt. Jedenfalls tötet er, und das nicht auf Befehl, sondern aus Lust und Laune, die Menschen auf ganz grausame Art und Weise. Er erwürgt sie, er schlägt sie, er lässt sie elendig verhungern und er spritzt ihnen eben reihenweise Benzin in die Herzen.
Oh Mann, wenn man das so hört, da wird einem nochmal richtig bewusst, wie unglaublich das klingt, oder? Es ist aber, ja, es ist, ja. Wie soll man anders sagen, es ist leider die Wahrheit.
Ja, sowas von, ne? Ja. Dann schafft es aber der gute Muzikant irgendwie nach dem Krieg unterzutauchen. Er heiratet eine Frau und lebt mit ihr in Karlsruhe, bis er mitbekommt, dass seine frühere Frau, mittlerweile mit den Kindern, in Fulda lebt. Denn er war ja schon verheiratet.
Genau, und das wird ihm noch zum Stolperstein.
Okay, jedenfalls wird wegen Bigamie gegen ihn ermittelt und man findet dabei mehr oder weniger zufällig heraus, dass er ja als Kriegsverbrecher gesucht wird.
Richtig. Exakt, alles genau, richtig, ja. Genau. Bevor wir jetzt aber zum Prozess kommen, würde ich gerne noch mal einen Blick darauf werfen, wie das Gesamtempfinden damals war.
Alles
wir haben,
gut.
Ja, genau, wir haben es ja zu Beginn der Folge bereits angedeutet, es ist eine Zeit, in der die Justiz die Nazi-Verbrechen gerne verjähren lassen hätte und nur noch nach vorne blicken möchte. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man reihenweise die Nazi-Kriegsverbrecher verurteilt hätte.
Nee, ganz und gar eben. Nicht. Das ist eigentlich ein Skandal, wenn man mal ehrlich ist, wie wenig man dem nachgegangen ist und wie viele ehemalige Nazis in hohen Ämtern, in Politik, in Justiz und in allen möglichen anderen Behörden nach dem Krieg einfach weitergemacht haben.
Tja, also weder die Justiz noch die Bevölkerung scheint ein großes Interesse an den Strafverfolgungen der Nazis zu haben. Man will endlich damit abschließen und Ruhe haben. Und so gab es damals eine große Debatte darüber, die Ermittlungen gegen die Nazi-Verbrechen sogar komplett einzustellen. 63% der deutschen Männer und 75% der deutschen Frauen sprachen sich sogar dafür aus, das alles nicht weiter zu verfolgen.
Das soll man nicht glauben.
Das,
ne?
Aber, ja, das ist crazy.
Aber die Menschen waren einfach müde.
Ja.
Aus heutiger Sicht unfassbar, aber wir haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, natürlich auch keinen Krieg mitmachen müssen. Ne? Also jetzt aus dieser Position zu urteilen, ist wahnsinnig schwer, aber es klingt völlig verrückt, wenn man überlegt, dass so viele Leute dann gesagt haben, nee, komm, Deckel drauf zu, wenn wir nichts mehr hören.
Das Volk war ja auch noch das Gleiche, das konntest du ja nicht einfach auswechseln.
Ja.
Die Leute, die Kennedy in Berlin zugejubelt haben, waren fast die gleichen, die auch 20 Jahre davor Hitler an gleicher Stelle zugejubelt
haben. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, das stimmt. Das ist leider absolut wahr, ja. Zujubeln in Massen, das konnten wir Deutschen schon immer erschreckend gut. Zumal auch viele der aktiven Politiker eine Nazi-Vergangenheit haben, die sie lieber natürlich nicht in der Öffentlichkeit ausgebreitet sehen wollen. Und die Liste ist lang. Also viele der Nazis mussten gar nicht untertauchen. Sie haben einfach in den neuen Ämtern direkt weitergemacht.
Ja, wie wir schon sagten, vor allem die Polizei und die Justiz war halt noch voller Nazis auch. Mhm. Auch deswegen kam es zu relativ wenigen Prozessen und zu noch weniger Schuldsprüchen.
Selbst bei diesen bekannten Nürnberger Prozessen war die Anklagebank auch recht überschaubar. Ja. Und die meisten, die zu Haftstrafen überhaupt verurteilt wurden, kamen vorzeitig aus der Haft frei. Mhm. Da wurde schnell mal lebenslange Haft zu 7 Jahren umgemünzt, wegen guter Führung. Führung, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und auch in den Nürnberger Nachfolgeprozessen, wie sie genannt wurden, sah es nicht anders aus.
Was waren die Nachfolgeprozesse?
Naja, es gab ja diese Hauptprozesse gegen die erste Reihe der Nazis, die man ja kannte, so Reichsmarschall Hermann Göring, Hitlers Stellvertreter Bormann, Reichsminister Rudolf Hess und so weiter, die kennt man. Genau. Und dann gab es später noch weitere Prozesse gegen die, ich sag mal, zweite und dritte Reihe. So, das waren insgesamt 12 weitere Verfahren gegen ursprünglich 185 Angeklagte. Ich habe das mal rausgesucht, da hatte ich die Zahlen hier. Hier sind sie. In den Nürnberger Nachfolgeprozessen ergingen 177 Urteile, davon schon mal 35 Freisprüche. Und von den 25 verkündeten Todesurteilen wurden nur 12 vollstreckt und die restlichen Häftlinge vorzeitig begnadigt. Kleiner Side-Effekt dazu: spätestens 1958 hatten alle dieser Inhaftierten
alle
das Gefängnis wieder verlassen.
Unfassbar. Waren
alle wieder draußen.
Unfassbar. Unfassbar.
Ja.
Das zeigt aber auch, dass selbst die Alliierten oft kein großes Interesse mehr hatten. Mhm. Je unbekannter die Angeklagten waren, umso schneller ließ man sie dann laufen. Ne? Hm. Ja. Einige von den amerikanischen Sachbearbeitern hatten zum Beispiel Probleme mit den Unterlagen, die fast alle noch in Altdeutsch geschrieben waren. Okay. Das sei so unverständlich wie Arabisch, haben sie gesagt. Also kapitulierten sie und ließen viele Angeklagte einfach laufen.
Wahnsinn, weil sie es nicht lesen konnten. Das ist unfassbar.
Oh Mann.
Also das ist alles mega interessant, aber wir schweifen komplett ab. Wir müssen jetzt wieder Rückwärtsgang einlegen und zum Fall zurückkehren, denn es steht ja noch der Prozess in Fulda an.
Ja, ja. Genau. Und der beginnt 15 Jahre nach Kriegsende. Wir sind im Jahr 1960 und Gottlieb Muzikant steht nun vor dem Gericht in Fulda. Mhm. Die Schwurgerichtskammer wurde eigens erst für diesen Fall gebildet und verhandelt wurde, wie so oft in unserem Podcast, im Marmorsaal des Stadtschlosses.
Ja, wie immer bei großen Prozessen, das haben wir schon oft kennengelernt. Ne? Ja, das ist der Showgerichtssaal sozusagen in Fulda mittlerweile.
Und es wurde sogar historisch. Es wurde nämlich erstmals mit Mikrofonen gearbeitet.
Oh, fortschrittlich. Fortschrittlich.
Fortschrittlich, ja. Aber es lag zum anderen auch daran, dass Gottlieb Muzikant einfach schwerhörig war. Wirklich.
Okay. Geht der Prozess denn lange?
Zumindest nimmt sich das Gericht Zeit und lässt 37 Zeugen, darunter auch 18 aus dem Ausland vorladen. Mhm. Griechen, Franzosen, viele ehemalige KZ-Häftlinge sind darunter und die erkennen den Mann, der vor ihnen im Gerichtssaal sitzt, natürlich.
Ja, auch davon haben wir wieder ein paar Fotos, die wir bei unseren Social-Media-Kanälen hochladen werden. Und wenn man mal böse ist, muss man sagen, selten sah jemand so, nennen wir es mal, unvorteilhaft aus. Hier, schau mal, das ist kein wirklich gewinnendes Lächeln, oder?
Ah, nee, das ist wirklich ganz und gar nicht. Das
muss man leider so sagen.
Gar nicht. Oh Gott.
Und die Zeugen sagen gegen Muzikant aus. Sie können ihn also auch identifizieren.
Ja, sie können bezeugen, dass er für die ganzen ihm vorgeworfenen Gräueltaten im KZ Meck verantwortlich ist.
Okay, was gibt's über den Prozess denn noch zu sagen? Gibt er die Taten denn zu oder versucht er sich da rauszuwinden?
Jein, also er sagt aus, dass er viele der Kranken nur erlösen wollte und sie aus Mitleid getötet hat.
Ja, ist klar. Ja. Er ist eigentlich ein Samariter, wenn man ehrlich ist, ne? Alter, jemand mit Benzinspritzen ins Herz zu pumpen, da ist das Mitleidslevel aber sehr überschaubar, oder?
Er streitet dazu auch noch den Vorwurf ab, dass er die Insassen mit Absicht gequält hätte. Und sadistisch sei er auch nie gewesen. Allerdings behauptet er auch nicht, dass er auf irgendeinen Befehl gehandelt hatte.
Ja, was ja nicht unwichtig ist. Er hat also selbstbestimmt gehandelt. Ne? Wenn er auf Befehl gehandelt hätte, wie viele sich darauf berufen haben, wäre vielleicht ein bisschen besser davon gekommen.
Die Staatsanwaltschaft legt ihm jedenfalls insgesamt nun die besagten 200 Morde vor. Mhm. Davon bestreitet Muzikant ebenfalls einen Großteil. Mhm. Zumindest bestreitet er es so lange, bis ein alter Bekannter im Gerichtssaal auftaucht und Muzikant schwer belastet. Nämlich der ehemalige KZ-Häftling Dr. Klaus Salomon.
Da ist er wieder.
Da ist er.
Wir hatten ihn vorhin schon einige Male erwähnt. Auch er sagt in Fulda aus. Und er hat natürlich noch ganz andere Einblicke in die tödliche Arbeit von Muzikant gehabt als irgendwelche, ich sag jetzt mal, Häftlinge, die den Angeklagten vielleicht ab und zu im Lager gesehen hatten und jetzt da vor Gericht
aussehen. Ganz genau. Er hat ja als Arzt mit ihm zusammengearbeitet. Und jetzt bricht die Verteidigung Muzikants auch wie ein Kartenhaus zusammen.
Ja. Wie lange war dieser Dr. Klaus Salomon denn in dem Lager? Hat er alle Fälle mitbekommen? Oder?
Salomon wurde 1936 als politischer Gefangener festgenommen und inhaftiert. Zuerst war er in Auschwitz, dann wurde er nach Mauthausen und im Februar 1945 ins Außenlager Melk verlegt, wo er als Arzt Muzikant unterstützen musste. Mhm. Also er hat ihn also nur von Februar 1945 bis April 1945 begleitet.
Okay, und er spricht noch von ganz anderen Zahlen. Er sagt aus, dass Gottlieb Muzikant wohl nicht wie die Staatsanwaltschaft vermutlich für, was waren es, 200, sondern für über 500 Morde verantwortlich ist. 500! Und wir sprechen nur von der Zeit, als Salomon dort war und das bezeugen konnte. Wir sprechen hier von 2 Monaten. 2 Monaten.
Das muss man sich wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen. 500 Morde. 500.
Ja.
Salomon sagt aus, dass Gottlieb Muzikant die meisten mit der Spritze ermordet habe. Andere hat er demnach aber auch erhängt oder erwürgt.
Ja, allerdings kann man Muzikant viele Morde natürlich auch dann trotzdem nicht nachweisen, da es keine Zeugen faktisch gibt für die einzelnen Taten. Denn es war oftmals ja niemand dabei. Man muss ja praktisch für jeden Mord immer einen Zeugen haben, bei dem er die Spritze gesetzt hat, wo man das nachvollziehen und sehen konnte. Für jeden Fall einen Zeugen sozusagen.
Ganz genau.
Das war ja unmöglich, weil viele dann tot waren.
Ja, letztlich kann man ihm immerhin noch 20-fachen Mord und einen grausam versuchten Mord nachweisen. Dazu 9-facher Totschlag.
Bei womöglich 500 Morden ist das für mich irgendwie gefühlt relativ wenig.
Ja. Ne?
Aber selbst bei 20 Morden dürfte er nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen, oder? Wie sieht denn das Urteil letztendlich aus? Ja.
Gottlieb Muzikant wird nach 13 Verhandlungstagen am 23. Dezember 1960 vor dem Gericht in Fulda schuldig gesprochen. Er wird zu 21 Mal lebenslänglich und dazu noch einmal zu 15 Jahren Haft verurteilt. Gottlieb Muzikant ist beim Urteilsspruch 56 Jahre alt. Das heißt, ja, er wird nie wieder in Freiheit leben.
Gut, wollen wir das Deckelchen drauf machen? Das ist ja wirklich ein Wahnsinnsfall, der mir bis dato auch überhaupt nicht bekannt war.
Ja, also mir hatte das auch nichts gesagt. Das ist auch übrigens wieder ein Hinweis auf einen Hörer, eines Hörers gewesen, der uns auf diesen Fall hingewiesen hat. Also auch da nochmals vielen, vielen Dank.
Ja, das ist schon einer der, glaube ich, 3 Fälle oder 4 Fälle, die uns schon Hörer jetzt zugeschickt hat, uns darauf aufmerksam gemacht haben. Also ihr seht, es findet auch einen Widerhall hier im Podcast. Vielen Dank dafür. Ein Wahnsinnsfall, der mich auch richtig gepackt hat, da zu forschen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr mal im Urlaub nach Österreich fahrt, macht doch mal einen Schlenker zur KZ-Gedenkstätte Melk oder Mauthausen. Das ist sicher mehr als empfehlenswert. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Gerade jetzt, wo ich die Geschichte von der Bestie von Melk kenne. Die Geschichte des Massenmörders Gottlieb Muzikant.
Ja, das werde ich definitiv auch machen, auf jeden Fall. Das sollte sich jeder auch anschauen, damit auch solche Taten nie wieder vorkommen.
Dann vielleicht machen wir es zusammen.
Ja, gerne.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die mittlerweile 16. Ausgabe von Mörderische Heimat. Ein Fall, den viele wie wir nicht kannten und der doch so vieles aussagt über Recht und Unrecht und über die dunkelsten Stunde von Menschen und ganzen Systemen.
Mörderische Heimat. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hinterlasst uns eine Bewertung in den Portalen. Folgt uns bei Facebook und Instagram. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem neuen Fall. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Und auf Wiederhören. Zeno Diegelmann.
Und Shaggy Schwarz.
Tschüss.
Ciao.